den drei letzten Versen des 91. Psalmes ein achtfaches bezeugen. Psalm 91 nach dem Elberfelder Text, Verse 14, 15, 16. Hier redet Gott selbst. Er redet von dem Menschen. Und ihr müsst mir gestatten, dass ich deshalb ein ganz klein wenig eigentliches freier sage, als es hier steht, um dadurch umso besser den Sinn heraus und hervortreten zu lassen. Wenn ein Mensch sich an mich hängt oder Wonne oder Freudenverlangen, Freudenhunger nach mir hat, will ich ihn erretten. Verheißung Nummer 1. Wir haben vielleicht noch einige hier, die nicht errettet sind, noch nicht, oder die einmal Heilsgewissheit haben und keine mehr haben, und die hier ein vollkommenes Zurechtgebrachtwerden erleben möchten, wie wir es auf der letzten langen Steinbacher Konferenz, wo Bruder Schad und ich den Dienst hatten, in einer Reihe von Fällen beglückend erlebten. Erste Verheißung: Wer sich an den Herrn hängt, wer sein Liebesverlangen bei ihm stillen und befriedigen will, der erfährt Errettung. Wer aber nicht bereit ist, um seines Namens willen alles zu hassen und zu lassen, was ihm nicht gefällt, der erfährt keine Errettung. Der wird höchstens fromm. Davor möge uns Gott bewahren. Zweitens: Ich will ihn in Sicherheit setzen, weil er meinen Namen kennt. Gott hat eine ganze Reihe von Namen in der Bibel. Der Jesus hat über 100 Namen. Auch der Feind hat viele Namen. Und Nomen est Omen, sagt der Lateiner. Das heißt, im Namen ist der Inhalt, das Volumen, das Wesen einer Sache oder auch einer Persönlichkeit gegeben. Und je näher und je besser und je intimer wir den Herrn Jesus kennenlernen und durch ihn den Vater, umso stärker ist unsere Gewissheit, unsere Sicherheit, unsere Unantastbarkeit, die uns beglückt in dieser Welt der Schwankungen, der Verwirrung. Drittens: Er wird mich anrufen. Ein solcher Mensch beginnt nun ein Gebetsleben und ich werde ihm antworten. Wann hast du deine letzte Gebetserhörung gehabt? Och, wirst du sagen, schon lange nicht mehr. Das ist nicht normal. Wenn wir im lebendigen Glauben stehen, wenn wir erstens errettet sind und dann durch den Liebesumgang mit dem Vater, durch den Sohn in Sicherheit gesetzt sind, da wo Gott mit Wonne ruhet, bin auch ich in Ruhe gesetzt. Wo diese beiden Prämissen, diese Vorbedingungen gegeben sind, da wird unser Leben eine Kette von Gebetserhörungen. Ich hatte oft Gebetserhörungen, dass ich in Tränen der Freude ausbrach. Bin sonst nicht so weinerlich veranlagt, aber das ist etwas Wunderbares. Er wird mich anrufen und ich werde ihm antworten. Da heißt es: Die Leitung besetzt, der Chef ist nicht da. Das gibt's nicht. Unser Leben wird eine Kette von Gebetserhörungen, wenn diese beiden ersten Bedingungen erfüllt sind, dass wir errettet sind und dass wir durch die Liebesbeziehung zum Vater und zum Sohne in Sicherheit, in Gewissheit des Heiles hineinversetzt, hineingewurzelt sind. Dann kommt das Vierte. Ich werde bei ihm sein in der Bedrängnis. Das ist vielleicht das Schönste, das Mittelstück, das uns hier gesagt ist. Gott verheißt nicht, ihr werdet in keinerlei Bedrängnisse kommen. Das sagt Gott nicht. Im Gegenteil, wenn man zum lebendigen Glauben kommt, da beginnen erst die Bedrängnisse, die Anfechtungen, der Widerstand des Feindes. Da zieht ihr uns den Hass der Hölle zu, wenn unser Herz beginnt, in Liebe überzuströmen, im Zeugnis, im Loben und Danken, in der Anbetung. Wir kommen in viele Bedrängnisse. sind viel mehr Bedrängnisse als ein Weltmensch. Das Leben eines Weltmenschen ist im Allgemeinen viel geruhsamer nach außen hin gesehen. Aber die Bedrängnisse, so groß und stark und tief sie sein mögen, sind eine Garantie für die Gegenwart Gottes, des Vaters und des Sohnes. Ich will bei ihm sein in der Bedrängnis. Ich will bei ihm sein. Wir verspüren die Gegenwart Gottes und erleben sein Nahesein, sein beglückendes, bewahrendes, reinigendes, heiligendes, strafendes und in Seligkeiten hineinführendes Nahesein. Am besten in der Bedrängnis und nicht im Wohlergehen. Wenn unsere Sehnsüchte befriedigt werden und so weiter, sondern wenn wir in der Thlypsis, in dem Eingequetschtsein, wie das wörtlich heißt, uns befinden. Und das möchten wir uns mitnehmen. Denn die Welt geht der großen Drangsal entgegen und die Anfänge, die sind schon da. Und deshalb gilt es, auch diese vierte Verheißung zu erfassen: Ich will bei ihm sein in der Bedrängnis. Ich weiß nicht, viele von euch werden schon diese wunderbare Begebenheit, die vor etwa 40 Jahren sich zugetragen hat in der Nähe meiner Heimat, von dem ungehorsamen Jungen von mir gehört haben, der so Angst hatte vor den Mäusen dort oben im Speicher und den der Vater mitnahm. Wer hat die Geschichte mal gehört? Würde mich interessieren. Na, das sind ja nur vier.
Gut, ich hab sie mal gehört, weiß sie aber nicht mehr.
Ich erzähle sie kurz. Ich will sie in 3 Minuten zu erzählen versuchen. Ein ungezogener Junge, der immer ein böses Mundwerk gegen den Mutterhalter und frech war, ein Beweis, dass er innerlich in tiefer Angst lebte. Denn Frechheit der Kinder und der Jugend ist nur ein Versuch, die Angst zu überwinden. Ein ungesogener Junge hatte eine fürchterliche Angst, so von 14 Jahren etwa, oben im Speicher was zu holen, weil da Mäuse waren. Es war ein altes Haus, wo die Eltern wohnten. Aber er hatte ein frisches Mundwerk gegen die Mutter, folgte ihr nicht und so weiter, gab ihr Widerrede. Und der Vater sagte: Wenn du noch einmal so frech gegen die Mutter bist, musst du dann auf den Speicher, musst dort schlafen eine Nacht. Oh Vater, nur nicht null. Doch, das sage ich dir. Und da war er ein paar Wochen brav, dann ging es wieder weiter, er war wieder umgezogen, die Mutter klagte, der Vater sagte: So, heute Nacht schläfst du dort oben. Und der Junge jammerte: Vater, schlag mich lieber, aber lass mich nicht da oben auch schlafen auf dem Speicher, ich habe ja so eine Angst vor den Mäusen. Aber der Vater sagt: Nein, ich habe es gesagt und dabei bleibt's. Die Strafe bleibt. Die Mutter sagte: Liebe Zeitmann, tu das nicht, der Bub tut sich hier was an und so weiter. Nein, sagt er, nein, ich habe oft genug gewarnt. Kurz und gut, am Abend, als nach der Abendandacht, sagte der Vater: So, jetzt rollst du deinen Schlafsack zusammen, nimmst so 2 Decken und ein Kopfkissen und ich mache das auch. Ich schlafe mit dir oben, dass dir vor Angst nicht das Herz bricht und weil ich dich so lieb habe. Schlaf ich mit dir. Die Strafe wird ertragen mit der Dulle, aber ich nehme die Strafe auch auf mich. Ich teile sie mit dir. Da sind sie hinauf. Der Junge hat in der ganzen Nacht die Hand des Vaters in der Hand gehabt und war am nächsten Morgen ein verwandelter Mensch. Eine ergreifende, schlichte, ganz einfache, wahre Begebenheit. Versteht ihr jetzt, dass Gott nicht sagt: Du brauchst in keine Bedrängnis zu kommen. Doch, wir kommen hinein, du und ich. Und jeder, der den Herrn von Herzen liebt, der kommt in Kämpfe und Nöte, dass ihm schon das Herz zersprengen will. Aber da ist sein Herr, ist bei ihm. Ich bin bei ihm in der Bedrängnis. Nehmt mal das mit. Wenn ihr in den 14 Tagen nichts mitnehmt, als diese eine Verheißung: Ich will bei dir sein in deiner Bedrängnis. Ich hoffe, dass ihr mehr mitnehmt. Große, schöne Dinge. Aber nehmt das einmal als erstes mit. Das ist die 4. Verheißung: Ich will bei ihm sein der Bedrängnis. 5. Verheißung: Ich werde ihn befreien. Das heißt, es gibt keine Drangsal, keine Bedrängnis, der nicht eine Befreiung folgt zur rechten Zeit. Im Gegenteil, Drangsale werden oft für weit gespannte Zeiten geplant und auf ganz kurze Zeiten zusammengefasst. Davon werden wir in diesen Tagen zu reden haben. Ich werde ihn befreien und ihn verwarnen, dass er sich ja anständig benimmt. Jetzt und werde ihm dafür einen etwas niederen Arbeitsplatz geben. Nein, so machen es Menschen und werde ihn verherrlichen. Das ist genauso, wie wenn ein Zuchthausdirektor so ein Tagedieb, ein Strolch sagen würde, so, jetzt ist deine Zeit um und nun mache ich dich zu einem Aufseher auf einem meiner Güter, der du ein Spitzbube warst. So was gibt es ja gar nicht. Aber so was gibt es bei Gott. Wenn ein Sünder zu Jesus kommt, dann wird er gekrönt. Wisst ihr womit? Jawohl, mit Gnade und Barmherzigkeit. Der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Verlorene Sünder werden gekrönt heute. Das soll man nicht glauben, aber es steht geschrieben. Und deshalb, ich werde ihn verherrlichen. Das Wort kann man auch übersetzen. Ich werde ihn ehren. Ich werde ihn wertvoll machen, hoch erheben. Das ist die sechste Verheißung. Ich werde ihn befreien, ist die fünfte. Ich werde ihn verherrlichen, das ist die sechste. Nur jetzt noch zwei. Ich werde ihn sättigen mit Länge der Tage oder Länge des Lebens. Das ist ja eine Verheißung, die für Israel viel realer ist, in ihrem äußeren Ablauf, ihrer äußeren Erfüllung. Aber wir wissen ja, das, was Israel nach außen hat, haben wir nach innen. Wir sind gesättigt mit den Lebenskräften der zukünftigen Welt. Israel wird gesättigt mit einem langen Leben auf Erden, in dem Lande, das er ihm gibt, in seinem heiligen Lande. Aber wir sind gesättigt mit den Lebenskräften der zukünftigen Welt. Das ist eine große Verheißung. Und jetzt die achte und letzte. Ich werde ihn schauen lassen. Das heißt es nicht sein Heil. Das sieht man schon bei Punkt 1. Er sagt, ich werde ihn schauen lassen. Mein Heil! Gibt es denn auch ein Heil Gottes? Wir werden davon zu reden haben, wenn wir vom Wesen und vom Umfang, von der Tiefe und von der Weite der Prophetie zu reden haben. Auf wen sich die Prophetie bezieht? Die bezieht sich nämlich zuletzt und zutiefst und eigentlich auf Gott selbst. Denn die ganze Bibel ist im tiefsten Grunde das große Buch der Theodizee. Das heißt, der Rechtfertigung Gottes, dass jedes Geschöpf sehen wird, ich habe Unrecht getan, ich habe falsch gehandelt, ich habe versagt, ich tauche nicht. Aber Gott hat Recht in allen seinen Wegen und in allen seinen Gedanken, in all seinen Zielen. Die Rechtfertigung Gottes. Jeder wird schweigen und keiner wird mehr antworten. Sie können ihn auf tausend nicht eins antworten. Das nennt man Theodizee, die Rechtfertigung Gottes. Und das ist das Heil Gottes. Da wird sich zeichnen, dass Gott allein Recht hat. Und wir alle, mit unserem frommen Betrieb, wir haben alle Unrecht. Wir sind alle mehr oder weniger Versager, Knechte, die nicht wert sind dessen, was ihnen widerfährt. Und das ist das Letzte. Und das ist der Höhepunkt. Ich werde ihn schauen lassen, anschauen lassen. Und zum Wesen der Anschauung gehört auch das Genießen, das Teilhaben. Ich werde ihn schauen lassen, mein Heil. Und erst wenn wir das Heil Gottes sehen, nicht nur unser Heil und das Heil der Menschen, für die wir beten und die wir gerne errettet sehen möchten, sondern nur sein Heil, sein Heil. Ich werde ihn schauen lassen, mein Heil. Und das kann man niemand aufdrängen. Deshalb wollen wir bei der Verkündigung der Heilsziele und Heilsvollendungen vorsichtig sein. Das ist Punkt 8, nicht Punkt 2 oder 3, sondern Punkt 8, das Letzte, das Größte und Herrlichste. So, jetzt bin ich am Ende und zähle noch einmal die 8 Verheißungen auf. Erste Verheißung. Wenn ein Mensch mit ganzem Herzen sich an Gott hängt, wenn es ihm ernst ist, das große, reine, gute, göttliche, heilige, schöne allein zu besitzen und zu genießen und abschaltet, absagt allem, was von unten ist, was Fleisch und Welt und Sünde und Bosheit und Selbstsucht ist, wenn ein Mensch das tut, erfährt er eine klare, wunderbare Errettung. Ein Erisato, ein herausgerissen werden, umhüllt werden und ans Ziel gebracht werden. Die Errettung. Zweitens, wenn er den Namen Gottes und Jesu kennenlernt von ihnen, das heißt in Liebesbeziehung zu ihm steht, da ist er in Sicherheit gesetzt. Drittens, sein Leben wird eine Kette fortwährender Gebetserhörungen. Viertens, er geht durch manche Drangsale, für die er später in der Vollendung viel dankbarer ist als für alle Genüsse und für alle Schönheiten und für alles Wohlergehen. Dafür sind wir auch dankbar, natürlich. wäre ganz verkehrt, wenn wir das nicht wären. Aber wir werden für die Vereinengungen und Bedrängnisse, wo Gott uns besonders nahe war, so dankbar werden. Wir gehen hinein, aber er ist bei uns. Dort ist er uns am nächsten. Brüder, das ist wunderbar. Vielleicht kann diese kleine Geschichte von dem ungezogenen Jungen, der in einer Nacht verwandelt wurde, ein kleiner Fingerzeig sein, was es heißt, der Herr ist bei uns in der Drangsal. Dann kommt Nummer 5, ich werde ihn befreien, wenn die Zeitenstunde gekommen ist. Ich werde ihn verherrlichen, das ist Nummer 6. Ich werde ihn sättigen mit Länge des ewigen Lebens. Ich werde ihm die Kräfte der zukünftigen Welt jetzt schon ins Herz legen, dass er sich freuen kann mit unsagbarer Freude. Und ich werde ihn schauen lassen, mein Heil, meine Rettung, meine Zielerreichung, meine endlosen Gotteswunden, die werde ich ihn schauen lassen, anschauen lassen, genießen lassen, verwalten lassen und ihm zeigen, wozu er da eingebaut ist für die kommenden Ewigkeiten. Wir werden auch davon im Zusammenhang der Prophetie zu reden haben. Gott segne uns, dass uns diese drei Verse kostbar werden. Ich wünschte, es ginge euch wie mir, die lassen mich nie mehr los, seit ich sie vor mehr als 40 Jahren einmal gelesen habe, ins Herz gelesen habe, haben sie mich immer wieder bewegt. Diese 8 Stücke, wunderbar, ganz schlicht, ganz einfach, ein evangelistisches Wort, ein erbauliches Wort und doch auch ein prophetisch zielführendes Wort. Der Herr schenke es, in diesen Tagen schenke jedem etwas von diesen 8 Stücken, dass sein Leben froh und glücklich und gelöst wird, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.
Amen. Bitte, meine geliebten Geschwister, dass ich jetzt nicht mit äußeren Dingen dienen muss. Der Abend ist weit vorgerückt. Auf unserem Programm sind die äußeren Dinge ja festgelegt. Noch etwas. Sich im Psalm 20 ein Gegenstück, ein ergänzendes, bestätigendes Gegenstück findet. Psalm 20. Dem Vorsänger ein Psalm von David. Ich darf die Frage stellen, verstehen es so alle, wenn ich so spreche? Dankeschön. Ja, wir haben tiefe Hintergründe. Sie sollen es auch hören. Dankeschön. Bevor ich auf diese wunderbaren Worte eingehen darf, darf ich etwas kurz erzählen von einem sehr gut erzogenen Buben. Darf ich?
Bitte.
Wie gut er erzogen wurde, werden wir gleich hören. Zu seinen Bubenobliegenheiten gehörte es, dass er zum Beispiel seine Schuhe sehr sauber putzte. Eines Abends waren die nicht sauber geputzt. Am anderen Morgen, als er die Schuhe anziehen wollte, war einer der beiden Schuhe blitzblank sauber geputzt. Und zwar vom Vater des Buben. Was blieb dem Buben anders übrig als, so konnte er ja unmöglich in die Schule gehen, in die Schuhe schlüpfen und dann in die Schule gehen. Kennt ihr diesen wohlerzogenen Buben? Er sitzt hier neben mir. Stimmt's oder habe ich recht?
Genau. Nur wohlerzogen, das stimmt nicht.
Doch, nicht wahr? Wohlerzogen stimmt, was den Vater betrifft, nicht? Ist jetzt zufrieden. Schön. Also, nun, dann darf ich noch bekennen, er hat eine ganz persönliche Frage an jeden Einzelnen von uns gestellt. Die lautete, wann habe ich meine letzte Gebetserhörung erlebt?
war im Moment stutzig und darf jetzt freimütig bekennen. Die habe ich in diesen Augenblicken erlebt. Nämlich, eine meiner Gebetsanliegen und vieler Brüder bestand darin, dass der Herr es doch bei der Vielzahl der versammelten und ankommenden Geschwister es doch schenken möge in seiner Güte, dass wir schon am ersten Abend geruhsam, unbehelligt zusammensitzen dürfen. Dazu noch in so weichen Fauteuils. Auch noch. Also, Gebetserhörungen dürfen wir immer, immer erleben. Nun Psalm 20. Dem Vorsänger, so beginnen eine Anzahl der Psalmen. In Israel war das so, dass einer oder mehrere der Vorsänger im Tempel die Worte und die Melodie vorsprachen, vorsangen. Unser Vorsänger nun ist kein geringerer als der Heilige Geist. Denn alle diese Worte im Worte Gottes, die wir lesen, hören dürfen, sind vom Heiligen Geiste vorgetragen, und zwar genauso, dass er, nachdem er aller Herzens verborgenste Tiefen erforscht hatte, die uns selber unmögliche Formulierung dessen, was in unseren Herzen vorgeht, erforscht und dann in Worte gefasst hat. Sodass wir beim Lesen des Wortes Gottes nur noch staunen können, wie Dinge, die wir nicht einmal wagen würden, uns selbst aufrichtig zu gestehen, dass die in völliger Wahrheit, Lauterkeit, Ungeschminktheit da längst so niedergeschrieben sind, wie es unser Herz bedarf. Nicht besser sagen kann. Nun, von David, das heißt dem Geliebten. Jehova, erhöre dich am Tage der Drangsal. Ich werde bei ihm sein, inmitten der Drangsal. Ein Schritt weiter, und er wird uns erhören am Tage der Drangsal. Der Name des Gottes Jakobs setze dich in Sicherheit. Der Name des Gottes Jakobs. Er schämt sich nicht nur nicht, uns, sie alle, die vor der Welt nichts sind, seine Brüder zu nennen, sondern er schämt sich nicht, sich Gott, der Höchste, sich den Gott Jakobs zu nennen. Vor aller Weltöffentlichkeit, vor dem ganzen Kosmos, vor den Herrlichkeiten und Majestäten der Himmel und denjenigen der Erde. Der Name des Gottes Jakobs setze dich in Sicherheit, mitten in aller Unsicherheit des Geschehens in der Welt, der eigenen Person.
Mir sagte mal einer, seitdem ich weiß, dass Gott der Gott Jakobs oder mal im Talmud gesprochen der Gott der Gauner ist, da bin ich ganz sicher, habe gar keine Angst mehr. Dann ist auch mein Gott. Ja. Deshalb setzt uns der Name des Gottes Jakobs in Sicherheit. Das ist überwältigend schön und beglückend. Geschwister, nehmt das mit, sagt es den anderen, den Verzweifelten um euch her.
Er sende deine Hilfe aus dem Heiligtum. Nicht irgendwoher. Aus dem Heiligtum. Dass wir beim Erleben der göttlichen Hilfe nicht anders können, als uns neu und tief beugen vor unserem wunderbaren Herrn und ihn in neuer Weise anzubeten vermögen. Er sende deine Hilfe aus dem Heiligtum. Ein wunderbares Wort. Und von Zion aus unterstütze er dich. Das ist das Bollwerk Gottes, das Zion, das droben ist. Er gedenke aller deiner Speisopfer und deine Brandopfer wolle er annehmen. Wir verstehen das geistlicherweise. Der Dankopfer, Lobopfer, anbetet. Vers 4. Unglaublich, was da steht jetzt. Er gebe dir nach deinem Herzen. Er ist es, der allein unser Herz vollkommen zu erforschen vermochte und es auch getan hat. Dinge, an denen wir rätselnd herumlaborieren, wenn ich einmal so sagen darf, hat er völlig erkannt und wird sie in vollkommener Weise an uns allen erfüllen. Er gebe dir nach deinem Herzen. Und alle deine Ratschläge erfülle er. Bitte, wer von uns würde wagen, so etwas nur zu denken oder zu beten? In der Gegenwart Gottes auszusprechen? Wer? Ich nicht. Und du? Ja. Er gebe dir nach deinem Herzen und alle deine Ratschläge erfülle er. Das muss ja so sein, sonst könnte jener Tag nie kommen, von dem Jesus in wunderbarer Weise zuvor bezeugen durfte. An jenem Tage aber werdet ihr mich nicht fragen.
Das Wort, dein Brandopfer wolle er annehmen. Das Wort annehmen, übersetzen die Juden mit zu Asche verbrennen. Brandopfer ist totale Hingabe in allen Stücken, bis ins Letzte und Kleinste. Wer noch nicht das erkannt und über sich selber geweint hat, der versteht das gar nicht. Das Brandopfer. Und dieses Brandopfer, das mein Ich in allen Belangen in den Tod gibt, das muss zu Asche verbrannt werden. Und dann erst kann der Phönix aus der Asche erstehen. Der Phönix ist ja unter anderem ein Bild für die Neuschöpfung durch den Heiligen Geist. Und dann steht da hinten dran, hinter diesem Wort zu Asche verbrennen. Schela, Schela, hinauf,
empor. Wie der Phönix. Ja.
Das nur nebenbei.
Ja. Nur noch das Wort in Vers 4 nach französischer Übersetzung. Ich habe das dort gelesen und war als Architekt hoch beglückt. Das heißt nämlich, ich sage zuerst Französisch, so gut ich kann, et tous tes desseins qu'il les accomplisse. Das heißt buchstäblich übersetzt, und alle deine Zeichnungen, deine Entwürfe erfülle er, nicht? Natürlich geht das noch weiter im Französischen. Nun aber, das Wort Gottes ist so reichhaltig, so voll, so gefüllt. Nun möchte ich aus Hesekiel 3 ein Wort noch lesen. Hesekiel 3, Vers 10, das uns das eben bezeugte, dass der Heilige Geist unser Vorsänger ist, dem wir nur noch nachsprechen können, nur noch nachsingen können in unserem Herzen vor dem Herrn. Hesekiel 3, Vers 10. Und er sprach zu mir, nehmen wir es ganz persönlich, Menschensohn, alle meine Worte, die ich zu dir reden werde in diesen Tagen, nimm in dein Herz auf, ich zähle, erstens, nimm in dein Herz auf, und erst zweitens, und höre sie mit deinen Ohren. Als ich das einmal gelesen habe, mit etwa einigermaßen Aufmerksamkeit, habe ich gedacht, umgekehrt wäre auch Gefahr, nicht? Höre sie mit deinen Ohren und nimm sie dann in dein Herz auf. Dann wurde ich stille und dann wurde mir diese Reihenfolge wunderbar. Nämlich, Menschensohn, alle meine Worte, die ich zu dir reden werde, nimm in dein Herz auf und höre sie mit deinen Ohren. Das heißt, unter anderem, hat Gott nicht je und je in irgendeiner Weise ganz persönlich direkt zu unserem Herzen geredet? Dann und wann? Und doch. Aber es war uns irgendwie nicht ganz klar, wie es eigentlich gemeint ist, wie wir nun das verstehen sollen. Wir kommen in eine Bibelstunde. Das Wort, das bezeugt wird, ist genau die Formulierung von dem, was unser Herz umgetrieben hat. Kürzere oder längere Zeit. Und dann legt der Geist Gottes seinen Siegel, sein Siegel, auf das, was Gott in unseren Herzen schon vorbereitet hat. Und es ist bestätigt und unser Besitz geworden. Als ich zum Glauben kommen durfte mit etwa 20 Jahren, hat Gott in meinem Innern die Dinge schon so vorbereitet, dass, als ich die Worte des Evangelisten hören durfte, mit meinen Ohren, ich nur noch staunen konnte, genau das, was meine Ohren hören, ist, war in meinem Herzen schon vorhanden. Schon zuvor bereitet, hineingelegt. Nur wusste ich nicht, damit zu machen. Hatte noch keine Handhabe. Es war mir noch nicht zu meinem Eigentum, zum verfügbaren, zum disponierbaren Eigentum geworden.
So geht es mit allen göttlichen Wahrheiten. Die bestehen in uns als Ahnung und Sehnsucht. Und wenn wir sie dann hören, dann sagen wir, ja, es ist wahr, ich habe das nur nicht gewusst, dass das in der Bibel steht. Und jetzt spricht der genau das aus, was in meinem Herzen als Ahnung und Sehnsucht war. Diese unbewusste Prophetie gehört auch zu unserem Thema in diesen Tagen. Brüder, das ist wunderbar und gewaltig. Das heißt, verschließe dich nicht, wenn dein Herz schon angeschlagen ist, für irgendeine göttliche Wahrheit. Das braucht nicht die der persönlichen Errettung zu sein, das kann auch die letzte sein. Dass wir schauen, sein Heil, einerlei, auf allen Stufen erfüllt sich das. Sehnsucht und Ahnung sind da, von Heiligen Geist gewirkt. Und das Wort geht ans Ohr und die Schrift geht durch die Augen. Und dann gibt es, dass wir auch den Mut haben, Ja zu sagen. So meinst du es?
Ja, schließe mit einem Wort aus Lukas 10, Vers 21. Des Zusammenhangs willen nur noch Vers 20. Lukas 10, 20 und 21. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Für unser Thema dürfte hier erinnert werden an das Wort, dass selbst die Geister der Propheten mindestens alles gute Geister. Selbst die Geister der Propheten sind den Propheten, wenn sie es sind, untertan. Aber darüber sollen wir uns nicht freuen oder weniger freuen als vielmehr an was? Freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Unsere Himmel, liebe Geschwister, sind dort, wo wir zu Hause sind, nämlich euer Leben, unser Leben ist mit Christo verborgen in Gott. Und darüber dürfen wir uns freuen, alle Zeit mit unaussprechlicher Freude. Jetzt Vers 21. In selbiger Stunde frohlockte Jesus im Heiligen Geiste und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es den Unmündigen geoffenbart. Ja, Vater, denn also war es wohlgefällig vor dir. Wenn jemand unter uns denken sollte, ja schon das, was ich heute Abend gehört habe, ist mir zu hoch. Oder, ja, was wir noch hören werden. Denken wir daran, dass Gott sein Wohlgefallen gerade daran hat, sich dort in seiner Herrlichkeit im Sohne zu offenbaren, gerade dort, wo die Voraussetzungen am ungünstigsten sind. Unmündige. Das Wort ist so köstlich. Wir lesen es noch einmal. In selbiger Stunde frohlockte Jesus im Heiligen Geiste. Ich lese nach der Lesart, die die zuverlässigste ist. Im Heiligen Geiste frohlockt Jesus. Und jetzt denken wir, oh, jetzt kommt etwas ganz überragend Herrliches. Nein. Ich preise dich, Vater, dass du diese Dinge, von denen wir hören dürfen, den Weisen und Verständigen verborgen hast. Wenn einer uns sagt, ja, mein Verstand ist mir im Wege, glauben zu können, dürfen wir ihm sagen, ja, du hast recht. Die Schrift, unsere Bibel, unser Wort Gottes bezeugt das. Das könnte bei ihm schon einen Schock geben, der ihm helfen könnte. Im Heiligen Geiste spricht Jesus das aus. Und dann, ich preise dich, Vater. Das heißt, aus meinem ganzen Herzen bin ich im Einklang, in vollkommenster Harmonie mit dir darin. Herr Vater, sein Vater, Herr des Himmels und der Erde. Das heißt, dieses Wort umschließt nicht nur die Menschen, soweit sie weise oder verständig sind, sondern auch die Weisheit der Weisen in den Himmeln. Vater, Herr des Himmels und der Erde, ich preise dich, dass du es ihnen allen verborgen hast und hast es den Unmündigen geoffenbart. Ja, Vater, also war es vor dir nicht nur dein Wille, sondern wohlgefällig. Also es ist Hoffnung für uns alle, für jeden und uns. So. Nächsten verachtet, hat keinen Verstand. Können wir uns merken. Und ein anderes aus den Sprüchen Salomos heißt: Böse Menschen verstehen das Recht nicht, die aber Jehova nur schon suchen, verstehen alles. Wir können das jetzt glauben oder nicht. Liegt an uns. Verstehen alles. Ich gebe es dann noch bekannt. Bitte, Adolf.
Und das steht.
Nur schon steht nicht im Urtext, aber geht aus dem Sinn hervor. Schon solche, die sich mit ganzem Herzen ausstrecken, ja, bekommen göttliche Weisheit, göttlichen Verstand und göttliche Gnaden und das ewige Leben. Nach diesem Wort und nach Römer 1 und 2. Das sind überwältigende Wahrheiten, meine Brüder und Schwestern, die unser Herz und Leben froh machen und frei und die uns so segnen, dass wir nur loben und danken können. Das erste Wort, Sprüche 11, 13, 12, Sprüche 11, 12, wäre leicht zu behalten. Wer seinen Nächsten verachtet, hat keinen Verstand. Dann das zweite Wort, Sprüche 14, 21. Wer seinen Nächsten verachtet, das gehört noch dazu. Wer seinen Nächsten verachtet, sündigt. Wer aber der Elenden sich erbarmt, der ist glückselig. Das All ist in Gott. Er allein besitzt Unendlichkeit und ist derjenige ohne Anfang und ohne Ende. Und mitten in ihm drin eingebettet ist das Erschaffene, vorläufig der Vergänglichkeit unterstellte All. Und jetzt bewegen wir uns von unserer Erdoberfläche weg. Weg von der Erde, das ist nach oben, nach der Schrift. Und das Innere, in Richtung Inneres der Erde, ist unten. Währenddem das Höhenordnungen sind, die hier skizziert sind, sind diese senkrechten Streifen hier verschiedene Schriftstellen oder Bücher der Schrift oder Kapitel der Schrift oder Psalmen oder Darstellungen der Schrift, die, wie wir sehen werden, alle die gleiche Ordnung der Himmel bezeugen. Sodass wir durch die verschiedensten Zeugnisse von 1. Mose 1, den Schöpfungsbericht, Psalm 148, Hesekiel Kapitel 1, die Anordnung der Stiftshütte, Daniel Kapitel 2, Offenbarung 4 und noch allgemeine sonstige Bibelstellen bezeugen ein und dieselbe Ordnungen der Himmel. Wir beginnen mit dem Schöpfungsbericht und beachten, dass dort geschrieben steht, als Gott die Wasser von den Wassern schied, schuf er eine Feste. Eine Feste. Die Elberfelder übersetzen eine Ausdehnung. Wir waren da, wollten etwas vorsichtiger sein. In ihrer Übersetzung, eine Feste. Und da habe ich auch geraten, was könnte darunter verstanden sein, bis ich auf eines achtete. Als Gott Sonne, Mond und Sterne schuf, heißt es dort im Hebräischen, und Gott setzte diese Himmelslichter in die Feste. Berakia. In die Feste der Himmel. Wenn sie alle, Sonne, Mond und Sterne, in der Feste der Himmel sind, dann ist überall dort, wo noch Sterne sind, immer noch die Feste. Und dann müssen die Wasser, die oberhalb der Feste sind, hier so angedeutet mit der Linie, sind dann erst dort zu finden, wo es keine Sterne mehr gibt. Und das scheint auch wissenschaftlich heute behauptet zu werden, beginnt erst jene Zone, wo die nach der Schrift immer wiederkehrenden oberen Wasser erscheinen. Wasser, Wasser. Unten, oben. Unterhalb der Feste, über der Feste. Und in der Mitte die Feste mit Sonne, Mond und Sternen. Damit hätten wir aus der Schrift, aus den ersten Blättern der Schrift, einen Blick gewonnen über eine Gesamtgroßordnung in der Schöpfung Gottes, die auch mit den besten Fernrohren unmöglich festgestellt werden könnte. Weil bis hierher, soweit es Sterne gibt, ist, hat Gott den Menschen noch Zutritt, optischen Zutritt und akustischen oder strahlenmäßigen Zutritt gestattet, bis hier. Und nicht weiter. Wir werden das noch weiter verstehen und sehen. Die Wasser aber, um die es geht, was ist darunter zu verstehen nach der Schrift? Wir wissen es. Völker, Sprachen, Nationen, Heerscharen und so weiter. Gibt es nur Sprachen auf der Erde, menschliche Sprache? Es gibt auch Sprache der Engel. Gibt es nur irdische Heerscharen? Es gibt auch himmlische Heerscharen. Es waren nicht nur solche, die auf der Erde erscheinen oder erschienen bei der Geburt Jesu Christi, sondern es gibt himmlische Heerscharen unter der Feste und gibt himmlische Heerscharen über der Feste. Wir sehen, was und das sehen werden. Und das sind dann die Wasser, die großen Wasser, die wir jetzt zu sehen beginnen. Das ist eine erste große Orientierung in 1. Mose 1, wenn wir das beachten. Jetzt schlagen wir im Schöpfungsbericht, was die Sterne betrifft, wäre das hier kurz dargestellt. Und jetzt schlagen wir kurz Psalm 148 auf. Schon dort, wo das Lob aus der ganzen Schöpfung Gott entgegenhalt. Psalm 148 besteht aus zwei Teilen. Die Gesamtüberschrift heißt Lobet Jehova, das heißt hebräisch gelesen Halleluja. Erster Teil, Lobet Jehova von den Himmeln her. Zweiter Teil, Vers 7. Lobet Jehova von der Erde her. Wenn wir lesen, lobet Jehova von der Erde her, dann ist uns klar, von der Erde her. Denn er wohnt und oder thront mehr in den Himmeln als auf der Erde, nicht? Der Herr. Deshalb von der Erde her. Aber wenn wir anfangs lesen, von den Himmeln her, was heißt denn das? Dass er selbst gar nicht unbedingt in den Himmeln sich befinden muss. Von den Himmeln her. Damit wir hier nicht nur diesen einen Zeugen haben, schlagen wir noch Psalm 8 auf, Vers 1, Elberfelder. Jehova, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Psalm 8, Vers 1, der du deine Majestät gestellt hast über die Himmel. Aha. Du bist der, den weder die Himmel noch aller Himmel Himmel zu fassen vermögen. Deine Majestät schon gar können die Himmel nicht fassen. Du hast deine Majestät nicht nur hoch über die Erde gesetzt, gestellt, sondern auch über die Himmel. Und solche Zeugnisse finden wir mehrere in der Schrift Alten und Neuen Testamentes. Es soll genügen. Wir achten jetzt auf die erste Gruppe, lobet Jehova von den Himmeln her. Lobet ihn in den Höhen. Wir blicken jetzt einmal hierher. Dann darf ich andeuten, wie ich es sehe, nach all den Untersuchungen, die hier vorliegen. Lobet ihn alle seine Engel. Die Engelheere sind vorerst, darf ich einmal sagen, strategisch-militärisch ausgedrückt, das Fußvolk. die einfachsten, selbstverständlichsten Dienste tun, die sind der Erde am nächsten. Lobet ihn alle seine Engel. Lobet ihn, wie wir sehen werden, alle seine Heerscharen. Lobet ihn Sonne, Mond, lobet ihn alle ihr leuchtenden Sterne. Lobet ihn, ihr Himmel der Himmel und ihr Wasser, die ihr oberhalb der Himmel seid. Denn Gott nannte die feste Himmel, das ist nur der sogenannte Himmel, die sogenannten Himmel, wo die sichtbaren Gestirne sind. Der Originalhimmel ist der Himmel der Himmel oder die Himmel der Himmel. Dürfen wir das noch einmal, die Stufen durchschreiten? Lobet ihn alle seine Engel, alle seine Heerscharen. Lobet ihn Sonne, Mond und alle ihr leuchtenden Sterne. Lobet ihn ihr Himmel der Himmel und ihr Wasser, die ihr oberhalb der Himmel seid. Sehen wir, die Sterne sind in der Feste. Und die Feste nannte Gott die Himmel. Es ist nur die Sichtbarmachung. Denn die Sterne, die du sahst, sind das Zeichen für die unsichtbaren Geistwesen. Ich darf nur schnell sagen, wenn es auch im Moment für manche unbegreiflich ist, die Sonne ist das zuverlässige Zeichen in jeder Hinsicht für Christus, für Gott. Der Mond für den Beherrscher der Finsternis, den Gegenspieler. Und die Sterne nach ihren Ordnungen für die ganze Engelwelt. Zeichen, die Sterne, die du sahst, sind Engel. Als alle Söhne Gottes jauchzten und alle Morgensterne jubelten. Und so geht es weiter durch die ganze Schrift. Das nur nebenbei. Psalm 48 ist also nicht irgend nur ein Psalm 148 ist nicht nur irgendein beliebig geordneter Lobpreis Gottes, sondern nach den Ordnungen der Himmel, wie Gott sie von unten nach oben gestaffelt, geordnet hat, so verläuft dieser Psalm. Vom Geiste Gottes geordnet. Noch kurz einen Blick auf das Lob von der Erde her. Merken wir. Auch das Lob, das von den Wassern über der Feste aus den Himmeln der Himmel kommt, kommt für Gott von den Himmeln her. Er ist immer darüber. Er ist immer der allein Unendliche, der allein Unsterblichkeit hat. Und so weiter. Ein Blick noch auf die Erde, in den nächsten Versen. Lobet Jehova von der Erde her. Wo beginnt's hier wieder? Auf den Bergspitzen oder in den Tiefen? Wie vorher bei den Himmel hat es zu unters begonnen und ging schrittweise, ordnungsgemäß bis zur höchsten Höhe der Schöpfung. Und hier beginnt's. Ihr Wasserungeheuer, Leviathan, und alle Tiefen. Was sollen die tun übrigens? Das sollen die nicht nur tun, das werden die einmal mit Wonne tun. Denn wir lesen jetzt schon, dass jetzt schon die Tiefe erhebt ihre Hände zu Gott. Und Tiefe ruft der Tiefe. Und deine Gerichte sind eine große Tiefe. Wie geht's weiter? Menschen und Vieh rettest du. O Tiefe des Reichtums, sagt Paulus, wie unerforschlich sind deine Gerichte? Tiefe. Und je tiefer ein Geschöpf geführt wurde, oder versunken ist, umso wunderbar kann es einmal die Barmherzigkeit Gottes loben. Das heißt aber nicht, dass wir uns jetzt so tief wie möglich versinken lassen sollen, auf dass die Gnade dann umso mehr überströme. Wir kennen die Gefährlichkeit dieser wunderbaren göttlichen Wahrheiten.
Psalm stelle von dem,
bitte?
Die Stelle von dem Psalm, wo ich den
Psalm. Ja, nein. Nein, die Stelle, deine Gerichte sind eine große Tiefe. Könntest du vielleicht schnell die Schalter drehen? Was da, die nächsten, hinter der Tür. Hügel, dann kommt das Getier, die Könige der Erde. Vers 13, loben sollen sie den Namen Jehovas, sie alle. Denn sein Name ist hoch erhaben. Er hat einen Namen, der über allen Namen ist. Er allein. Seine Majestät ist über Erde und Himmel. Wollen wir das glauben?
Psalm 36, 6 ist für den.
Dankeschön. Psalm 36, 6.
Dankeschön.
Diese Stufenleiter im Psalm 148 ist nun nur ein Beispiel, das uns schon am Anfang zeigen kann, von Gott aus gesehen ist alles in bester Ordnung. Wunderbar geordnet. Und das Zweite, was wir sehen können, sind uns diese Dinge geschenkt in seinem Wort. Und wenn wir uns in sein Wort vertiefen, glaubend, unterordnend, uns demütigend, allem glaubend, dann öffnet uns der Herr den Blick für diese Ordnungen, die längst im Worte Gottes verankert sind. Dann haben wir an der Stelle Hesekiel Kapitel 1. Bevor wir darauf eingehen, möchte ich doch darauf hinweisen, das alles nennt die Schrift da im Schöpfungsbericht die Wasser. Nur ein Unterschied, Wasser über der Feste und Wasser unter der Feste. Aber, was lesen wir schon dort? In Bezug auf Gott? Ist Gott beschränkt, sich in diesen Wassern zu bewegen? Oder steht geschrieben, der Geist Gottes schwebte oder brütete über den Wassern. Gott ist immer darüber. Das heißt, er allein ist der Unendliche. Und die ganze Schöpfung ist begrenzt. Wir werden sehen, dass von der Erde, diesem, darf ich sagen, materialistischen Körper aus, je höher es geht, die Dinge immer und die betreffenden Grenzen immer, wie soll ich sagen, sphärischer, luftiger, geistlicher, gottähnlicher werden, die Grenzen. Ich darf hier nur eine erste Grenze nennen, die Gott von der Erde aufwärts geordnet hat. Da ist kein Schlagbaum und kein Strick oder ein Gitter, sondern auf circa 7 bis 10 Kilometer Höhe schon geht uns der Schnauf aus, nicht? Oder haben wir zu wenig Sauerstoff? Merken wir. Da hat Gott eine Grenze gesetzt, vorerst bis hierher und nicht weiter. Nicht? Solange nicht die Zeit des Endes gekommen ist, wo diese Grenzen alle überschritten werden dürfen. Und dann geht es so weiter. Dann kommt eine Zone, wo man nur noch Himmelslichter sieht. Und dann kommt eine Zone, wo auch kein Himmelslicht, kein Stern mehr da ist. Hier oben ist nur noch reine, für uns unsichtbare Schöpfung. Dort ist die Herrlichkeit des Thrones Gottes zu suchen. Das sind die Wasser über der Feste. Jene Herrlichkeitswesen, die vorerst im Zentrum, um den Thron Gottes sich finden und in der ganzen oberen Herrlichkeit ihre von Gott gegebene Position haben. Psalm 148 hat uns zweimal gesagt, Majestät Gottes in der Erde, in den Himmel, nein, über beiden nicht. Und jetzt Hesekiel 1, schlagen wir auf. den himmlischen Norden gibt, geht zum Beispiel aus welcher Stelle hervor? In die Himmel will ich hinaufsteigen. Achtung, der Betreffende ist gar nicht zufrieden, nur in den Sternhimmel hinaufzugelangen. Hoch über die Sterne Gottes meinen Thron erheben und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im höchsten oder äußersten Norden. Ja, also in welcher Richtung geht auch ein Norden? In die Himmel hinauf, in einer ganz bestimmten Richtung. Ein äußerster Norden. Ein unheimlicher Norden. Nicht? Norden ist ja Mitternacht. Zentralsitz der Regierungsgewalt der Finsternis. Weiter. Ein Sturmwind von Norden her, jetzt verstehen wir auch. Eine große Wolke, schon besser verständlich, Richtung Himmel. Und ein Feuer, sich ineinander schlingend, und ein Glanz rings um dieselbe. Und aus seiner Mitte, aus der Mitte des Feuers her, strahlte es wie der Anblick von glänzendem Metall. Nicht? Geöffnete Himmel. Kennen wir den Himmel so? Ja, bitte schön. Wie der Anblick von glänzendem Metall. Und aus seiner Mitte, dem glänzenden Metall hervor, erschien die Gestalt von vier lebendigen Wesen. Und jetzt merken wir so langsam, dass alle die Dinge, so seltsam sie uns vorkommen, wenn die in den Himmel vorhanden sein sollten, dass sie doch dort liegen müssen. Lebendige Wesen finden wir ja oben beim Thron Gottes. Ich darf gleich, indem ich wieder hierher deute, sagen, dass diese lebendigen Wesen, von denen hier Hesekiel 1 die Rede ist, dass die, wie wir deutlich sehen werden, nicht die lebendigen Wesen sind, die am Thron Gottes oben sind, sondern die unter der Feste zwischen der Erde und dem ersten Gestirn aufgestellt sind. Blicke in die unsichtbaren Ordnungen, göttlichen Ordnungen, Gesichte Gottes, geöffnete Himmel. Beten wir nicht manchmal in der Versammlung um einen geöffneten Himmel? Ja, liebe Geschwister, das ist eine gefährliche Sache.